Winter studierte die Bilder von der Stelle, an der Robin Bengtsson ermordet worden war. Robins Zuhause. Die Blutbilder. Die Waffe hatten sie nicht gefunden. Die scharfe Waffe. Thorsten Öberg war sich dessen sicher. Und der Gerichtsmediziner unterstützte diese Meinung. Die Stichkanäle waren anders. Die Stiche durch die Kleidung. Es handelte sich um eine kleinere Waffe. Eine andere Schneide. Nicht so scharf. Mehr Stiche waren nötig gewesen, als der Mörder geschätzt hatte. In diesem Punkt glich der Ablauf nicht den Morden in Am und Öweg. Aber das war wohl auch nicht beabsichtigt, dachte Winter. Robins Mörder wusste vielleicht nicht, wie es in dem Haus am Meer ausgesehen hatte. Er hatte es nicht betreten. Wie hängt das alles zusammen? Winter betrachtete ein Foto. Robin sah im Moment des Sterbens erstaunt aus. Als könnte er nicht glauben, dass dies sein letztes Stündlein war. Als würde es einem anderen zustoßen. Als erwartete er etwas anderes. Jemand anderen. Einen Freund. Einen lächelnden Freund. Das Telefon auf dem Tisch schrillte. »Ja?«
»Hallo, Aneta hier. Ich habe gehört, dass du noch da bist.«
»Ich sitze hier noch mit Robin.«
»Ich habe mit Liz Berg gesprochen, Sandras Freundin. Sie sagt, Sandra hatte Angst.«
»Aber sie hat nicht gesagt, vor wem, nehme ich an.«
»So wie ich es verstanden habe, ging es um Am und Öwig.«
»Juwan?«
Liz wusste nicht, ob Sandra an Juwan gedacht hat.
»Und sie wusste auch nicht, wer sonst hätte sein können?«
»Nein, sie hatte nur so ein Gefühl. Irgendetwas stimmte nicht mit Sandra.«
»Du musst noch einmal mit Liz reden«, sagte Winter. »Sie muss weiter darüber nachdenken.«
Gerda Hoffner kochte sich eine Tasse Kräutertee. Er wirkte tatsächlich immer beruhigend, wie es auf der Verpackung stand. Sie war unruhig. Nein, nicht unruhig, es war etwas anderes. Sie wusste nur nicht, was. Es hing natürlich mit diesem jungen Mann zusammen. Jens Likander. Es gab keine Vorschrift, dass man sich nicht privat mit jemandem treffen durfte, den man in einer Voruntersuchung vernommen hatte. Einen von tausend. Das Verhör hatte ja nicht im Untersuchungsgefängnis stattgefunden. Und sie hatte ihn danach nicht erst in eine Kneipe und dann mit nach Hause genommen. Sie würde Jens nicht mit nach Hause nehmen. Hör auf. Sie würde nicht mit Jens nach Hause gehen. Hör auf. Sie trank ihren Tee. Im Hintergrund murmelte das Radio, nur eine Geräuschkulisse. Beruhigend. Sie hatte immer das Radio an, hörte nie zu. Eine Straßenbahn schnaufte den Sannerbacken herauf. Beruhigend. Gegen die Fensterscheiben schlug Abendregen. Beruhigend. Ihr wurde klar, dass sie nicht an Am und Öwig dachte, wenn sie an Am und Öwig dachte. Ihre Gedanken hatten eine Pause gemacht. Eine beruhigende Pause. Um 10 Uhr rief Jens Likander Gerda Hoffner an. Sie stellte gerade die Zeugenaussagen von Robins Nachbarn in Frölunda zusammen. Das Material war mager. Sie sah ein Bild vor ihrem inneren Auge. Drei Figuren. Die eine hielt sich die Ohren, die andere die Augen, die dritte den Mund zu.
»Ich muss Sie treffen«, sagte er.
»Ich bitte Sie.
Es ist nicht das, was Sie denken. Es geht um Sandra.«
»Was möchten Sie erzählen?«
»Können wir uns treffen?«
»Haben Sie wirklich etwas zu erzählen?«
»Ich glaube, ja. Ich habe an Sie gedacht.«
»Wir können es am Telefon besprechen.«
»Ja?«
»Vielleicht war das ein Fehler.«
»Möglicherweise gab es etwas, das wert war, angehört zu werden. Es war sicher nicht falsch, sich mit ihm zu verabreden. Womöglich wollte sie ihn treffen.«
»Okay, dann treffen wir uns«, sagte sie. »Denken Sie an einen besonderen Ort?«
Der Welpe mochte die Klippen. Vom Wasser hielt er sich fern, als wäre ihm natürlicher Respekt vor den steil ins Meer abfallenden Felsen angeboren. »Jana, hierher!«
Sie kümmerte sich nicht um ihn. Sie war auf dem Weg zum höchsten Felsen hinauf, der wie ein Berggipfel emporragte.
Er folgte ihr. Von oben konnte er das lockende, offene Meer sehen. Es zog alles an sich. »Wollen wir hier bleiben, Jana?«, fragte er, aber sie war schon wieder auf dem Weg nach unten. Er folgte ihr auf einen anderen Felsen. Jetzt lag der überwiegende Teil des Meeres in ihrem Rücken. Er blickte aufs Festland. Drüben näherte sich ein Auto und parkte im Yachthafen. Sie gingen den Fahrradweg entlang nach Jerkulmen. Die Wellen linker Hand waren, während sie auf den Strand zurollten, zu Eis gefroren. Im Augenblick hatte er das Gefühl, ein Grab zu graben.
Winter bückte sich und strich über das dünne Eis. Es war glatt wie Sand. Er wandte sich zum Land um. Der Berg auf der anderen Seite des Weges reckte sich wie eine geballte Faust in den Himmel.
Was hast du jetzt getan? Gott! Konntest du uns nicht wenigstens in diesem Paradies am Meer in Frieden lassen? Darf es denn nicht irgendwo noch einige Paradiese geben?
Als sie über den Fahrradweg zurückgingen, bemerkte er, dass sich die offene Rinne im Sund in der letzten halben Stunde geschlossen hatte. Sie kam an einem Verkehrsschild vorbei, auf der eine erwachsene Silhouette die Silhouette eines Kindes an der Hand hielt. Einen Kilometer lang bis zum Yachthafen sollten sie sich an der Hand halten.
Kinder, überall Kinder. Dies ist mein erster Fall, dachte er. Vor diesem Fall habe ich nichts getan. Ein Fall wie dieser hat mich zurückgelockt. Meine Bitte wurde erhört. Etwas Größeres hätte ich mir nicht wünschen können.
Sie waren wieder beim Auto angelangt. Er sah, dass Gerda etwas in weiter Entfernung betrachtete.
»Da oben steht jemand«, sagte sie, total regungslos.
Auf einer Anhöhe von Stura Arm und Ö sah er eine Gestalt, die dastand wie ein Soldat. »Spring rein«, sagte er und öffnete die Autotür. Das Auto dort unten kreuzte zwischen den Booten an Land.
Er hatte zwei Personen auf einem Fahrradweg beobachtet, die dann ins Auto gestiegen waren. Jetzt fuhren sie wieder ab. Er hatte alles gesehen, was sich bewegte. Mehr brauchte er nicht zu sehen.
Jana schoss den Felsen hinunter zum Gehweg. Der Welpe schien den Weg zurück zu kennen. Er brauchte dem Hund nur zu folgen. Jetzt war er auf dem Feld. Jana schaute sich nach ihm um.
Herr Luftzugköter, das ist die Freiheit.
Winter parkte das Auto in der Nähe der Brücke. Nur ein einziges anderes Auto stand auf dem Parkplatz. Ein weißer Toyota aus der Zeit, als das Jahrhundert noch jung gewesen war. Sie betraten die Brücke.
Die Gestalt war weg. Winter hatte sie verschwinden sehen, während er noch im Auto saß. »Wo ist er?«
Etwas in seiner Stimme ließ sie zusammenzucken.
»Da hinten bewegt sich etwas«,
sagte sie nach einer Weile und zeigte zu dem Gehweg am Waldrand.
»Was?«
»Warte mal, da läuft ein Hund.«
»Ich sehe ihn«,
sagte er.
»Es war eine Welpe.«
»Jetzt geht er um«, sagte Winter. »Er hat uns gesehen. Haben Hundewelpen gute Augen?«
»Keine Ahnung.«
Bis zu dem Hund waren es 100 Meter. Sie hatten die Brücke überquert und den vereisten Pfad erreicht.
»Ich glaube, es ist ein Collie«, sagte sie.
»Labrador und Collie.«
Er schaute sie an.
»Du sagst, du hast ein Bild gesehen?«
»Ein ziemlich unscharfes Foto vom Kopf. Mit Hunden kenne ich mich nicht gut aus und die Entfernung ist zu groß.«
»Man kann nicht in allem gut sein«, dachte Winter und lief schon, stürmte über das Eis, schaffte 10 Meter, da stürzte er. Er schlug mit der Hüfte und dem Schädel auf.
Langsam richtete er sich auf.
Das nächste Mal würde er Spikes tragen, aber mit Spikes konnte man vermutlich nicht rennen. Er rannte wieder. Jetzt hatte er Schotter unter den Sohlen. »Bleib bei der Brücke«,
schrie er und drehte den Kopf. »Ruf einen Wagen!«
Er wusste es. Es war jetzt. Es war hier. Er wusste, wie nur Narren und Kinder etwas wissen können.